Hallo und herzlich willkommen bei Business Moms, dem Podcast nicht nur für berufstätige Mütter, für alle, die das Abenteuer Beruf und Kinder nicht nur als eine Doppelbelastung sehen, sondern auch als ein erfülltes Leben hoch zwei. Von und mit Elisabeth Ebert. Das Jahr 2013 ist ein Wahljahr. Dementsprechend voll sind die Medien mit Berichterstattungen auch zu familienpolitischen Themen. Da sind sich ja nun fast alle einig, dass wir hier in Deutschland unbedingt etwas tun müssen, um das Land familienfreundlicher zu gestalten, kinderfreundlicher zu gestalten. Und wie immer sind sich die Parteien nicht sonderlich einig, wie man denn Familien künftig besser, noch besser fördern kann. Zu einigen dieser Themen möchte ich hier ein paar Randnotizen schreiben. Da wäre zunächst mal das Ehegattensplitting zu nennen, das sich natürlich bei vielen steuerlich unmittelbar in der Geldbörse bemerkbar macht. Was aber genau ist es und wo kommt das Ehegattensplitting her? Das ist nämlich keine so eine ganz neue Einrichtung, sondern das wurde 1891 bereits unter die preußische Einkommensteuer wurde es reformiert. Also es ist schon etwas länger, dass es das gibt. Hier wurden damals eben schon die Ehegatten gemeinsam veranlagt und die Einkommen zusammengerechnet. Damals, zu dem Zeitpunkt, gab es aber nicht die steuerliche Progression, wie wir sie ja jetzt haben. Von daher war eine Auswirkung damals relativ gering. 1920 hat man das Ehegattensplitting wieder abgeschafft, weil es seitdem die steuerliche Progression gab und man wollte eben Ehepaare dadurch nicht schlechter stellen. Und deswegen wurde eine Individualbesteuerung vorgeschrieben. 1934 dann, als die Nationalsozialisten an der Macht waren, haben sie diese gemeinsame Veranlagung wieder eingeführt. Und es gab ja durch die inzwischen eingeführte Progression eine Benachteiligung berufstätiger Frauen. Aber die Nationalsozialisten hatten das auch ganz klar beschrieben, das war so gedacht und es war so gemeint, dass berufstätige Frauen benachteiligt werden, da es ein Ziel der Nationalsozialisten ja war, dass die Frau nicht unbedingt einer bezahlten Arbeit nachgeht, sondern die sollte ja möglichst viele Kinder bekommen und sollte sich dann eben selbst um Kinder und Familie kümmern. 1951 dann die erste Regierung der neuen Bundesrepublik hat dann diese Zusammenveranlagung zunächst mal übernommen. Dagegen wurde dann natürlich auch geklagt, weil tatsächlich mit der neu entstandenen steuerlichen Progression waren Ehepartner damals benachteiligt. Die Regierung Adenauer hat eben diese Benachteiligung dann kompensiert, indem sie dieses Ehegattensplitting eingeführt hat, um eben, wie gesagt, diese Benachteiligung zu kompensieren. Und seit 2012 gilt diese Möglichkeit des Ehegattensplittings in 14 Bundesländern. Ausnahme waren damals nur Bayern und Sachsen, die das nicht übernehmen wollten. Seit diesem Jahr 2013 durch Bundesverfassungsgericht ist jedoch entschieden worden, dass das Ehegattensplitting auch für eingetragene Lebensgemeinschaften oder auch für Homo-Ehen gelten darf. So viel zum Hintergrund. Man kann also sagen, dass im Grunde genommen jetzt eine Institution steuerlich subventioniert wird, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es war vielleicht irgendwann ursprünglich mal, also als man im 19. Jahrhundert auch überhaupt sich steuerlich solche Überlegungen gemacht hat, es ging irgendwann schon einmal auch um eine Familienförderung beziehungsweise um die Förderung der Ehe, die ja vor 100 Jahren ganz eindeutig darauf hinausgelegt war, dass man auch Kinder bekommt. Das entspricht aber heute deutlich nicht mehr der Realität. Also gerade wenn ich sage, es sind eingetragene Lebensgemeinschaften oder Homo-Ehen oder homosexuellen Ehen. Ich weiß nicht, ob deren Hauptziel ist, dass sie gemeinsam Kinder bekommen. Bei den Adoptionsgesetzen, die wir in Deutschland haben, würde ich jetzt einfach mal ins Blaue hinein tippen, dass es eher unwahrscheinlich ist. Dennoch, und das ist der Punkt, den man hier wirklich an der Stelle mal überlegen sollte, die gesamten steuerlichen Einbußen, die der Staat durch das Ehegattensplitting hat, und das sind mehrere Milliarden pro Jahr. Diese Milliarden werden angerechnet, wenn zum Beispiel jemand sagt von der Regierung, wir haben in diesem Jahr so und so viel Milliarden für die Familien ausgegeben. Dann sind die Steuereinbußen des Ehegattensplittings damit drinne. Das heißt, diese Gelder landen aber nicht zum Beispiel in Schulen, im Betrieb von Kindergärten, im Betrieb von Mittagsbetreuung von Schulkindern, sondern es ist eine Subvention einer Institution, also der Ehe, auch der Kinderlosen, auch einer gleichgeschlechtlichen Ehe. Das wird einfach subventioniert. Ich habe da prinzipiell gar nichts dagegen. Man kann ja subventionieren, was man will. Ich finde es nur fatal, dass diese Gelder unter der Rubrik Familienförderung verbucht werden, weil es so nicht stimmt. Also wenn ich Familie im Sinne von da sind Kinder zu versorgen definiere, dann stimmen die Zahlen so nicht. Und ich denke, wenn es mehreren klar wäre, was das eigentlich bedeutet, dann würden sie nicht so akribisch an dem Ehegattensplitting festhalten wollen. Nun ist es in vielen, vielen Familien so, dass die Mutter, anstatt einem Beruf nachzugehen, wo sie angemessen bezahlt wird, den Weg geht, ich nehme einen Minijob oder vielleicht auch zwei Minijobs, ich nutze die kostenlose Krankenversicherung, die ich durch meinen angestellten Mann genießen kann, und bleibe eben mit dem Ehegattensplitting auf der schlechter verdienenden Schiene. Das ist bei vielen Millionen heute Realität. Was den meisten nicht klar ist, dass sie damit, also den Frauen, sie gehen durch die gesamte Gesetzgebung, wie sie in den letzten Jahren auch entstanden ist, sie gehen damit in eine vorprogrammierte Altersarmut. Mich persönlich betrifft es ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich bin selbstständig. Ich habe mich damals aus der Situation heraus selbstständig machen wollen müssen, weil ich keinen qualifizierten Halbtagesjob bekommen habe. Deswegen bin ich in die Selbstständigkeit. Ich denke mir nur, wenn ich bei einer Scheidungsrate, die ja mittlerweile bei uns einen bundesdeutschen Schnitt von fast 50% erreicht, also Leute, wenn es um Rente geht, wenn es um Versorgung geht, dann geht doch bitte lieber nach Bad Wiessee oder nach Baden-Baden in ein Spielcasino und gewinnt dort im Roulette oder bei Blackjack. Ich denke fast, die Chancen, dass ihr wirklich im Alter gut versorgt seid, die sind damit besser. Ich würde sogar mal behaupten, wesentlich besser, wesentlich höher, dass ihr wirklich das Glück habt oder die Chance bekommt, genügend Geld in kurzer Zeit anzusammeln, damit ihr einen schönen Lebensabend habt. Außerdem macht es ja viel mehr Spaß. Man kann mal das teure Gewand aus dem Schrank holen und so richtig schön im Casino einen krachen lassen, anstatt jahrzehntelang womöglich zwischen Minijob, Kinderbetreuung, Nachhilfe, Chauffeurdienste hin und her zu gleiten. Das wäre mal eine Überlegung wert. Ein weiteres unliebsames Thema, das ja jetzt aber erstmal ad acta gelegt worden ist, ist die Frage der Quotenregelung für Frauen in Führungspositionen. Auch dieses Thema betrifft mich persönlich überhaupt nicht, weil ich nicht in großen Konzernen angestellt bin. Und ich muss aber auch sagen, ich war vor nicht allzu langer Zeit noch ziemlich oder radikal gegen die Quote, aus ähnlichen Dünkeln, wie die meisten Frauen im Grunde genommen gegen die Quotenregelung sind. Das Hauptargument von Frauen ist, ich möchte doch keine Quotenfrau sein. Ich möchte doch wirklich nur wegen meiner guten Leistungen auch den tollen Job bekommen. Oder zweites Argument, das wird sich alles schon von alleine und in Eigenständigkeit finden. Wie das ja auch teilweise unsere Familienministerin Frau Schröder erklärt. Also die Eigenständigkeit ist da wohl sehr wichtig. Ich denke, wenn wir so argumentieren, befinden wir uns aber tatsächlich teilweise im Märchenland. Mir hat unlängst eine sehr, sehr kluge Frau, die Sache von einer ganz anderen Seite beleuchtet. Sie hat ganz klar gesagt, das werden sowieso die Männer lösen, dieses Thema. Warum? Weil die Männer immer dann, wenn eine Notwendigkeit besteht, das Problem auch wirklich lösen. Wenn sie zu faul sind zu laufen, erfinden sie das Rad und machen später auch noch die Freude am Fahren daraus. Das Problem ist gelöst und sogar für deren Seite richtig klasse. Und deswegen, so meinte sie, müssen die den Druck bekommen, müssen einfach auch mit Kolleginnen arbeiten, die zum Beispiel mehr Kinderbetreuungseinrichtungen in den Firmen brauchen. Damit zum Beispiel eine Firma Siemens mit 8000 Mitarbeitern und 500 Betriebskindergartenplätzen merkt, wir brauchen vielleicht doch ein bisschen mehr an Betreuungseinrichtungen und dass die Firma das macht. Und da war sie eben ganz zuversichtlich, sobald die Männer diesen Druck haben und nur durch den Druck erkennen sie diese Notwendigkeit, sprich die Quote macht den Druck, und dann werden die Männer irgendwas ganz Tolles erfinden, womit wir diese gesamten Sorgen einfach wegbekommen, weil sie sich einfach vernünftige Betreuungsmodelle ausdenken, an denen sie selbst auch teilhaben können, und dann wird es funktionieren. Fand ich sehr spannend, diese Idee, sehr interessant, diesen völlig anderen Blickwinkel. Was mir allerdings auch sehr zu denken gegeben hat, ist eine Zahl. Die Zahl 792 im Zusammenhang mit der Quote. Ja, was hat die damit zu tun? Es dauert laut Berechnungen des Verbandes berufstätiger Mütter in Köln nämlich nur schlappe 792 Jahre, wenn wir nichts ändern per Quote, wenn wir gar nichts machen, sondern in Dingen so, wie es ja im Sinne der Eigenständigkeit gedacht ist. Nach 792 Jahren nur wird es in den Gremien der öffentlich-rechtlichen Sparkassen und Banken eine tatsächliche Gleichstellung zwischen Mann und Frau in Führungspositionen geben. Das ist doch mal eine Zahl. 792 Jahre, ich weiß, ein winziger Schritt für die Menschheitsgeschichte. Mir persönlich würde es, wenn ich jetzt angestellt wäre, doch ein bisschen zu lange dauern, bis wirklich diese Gleichstellung endlich mal stattfindet. Und natürlich, wir reden hier immer nur über Führungspositionen. Die Mehrheit, denke ich, will gar nicht in Führungspositionen. Aber was wir vielleicht auch nicht aus den Augen verlieren sollten, es wird sicherlich einen Unterschied machen, ob eine berufstätige Mutter in einer Führungsposition ist oder ein Mann, der die klassische Rolle lebt, sprich Frau ist zu Hause, verdient schlecht, der kümmert sich um alles und er kann in erster Linie hier Teamleiter, Abteilungsleiter sein. Das sollte man vielleicht auch nicht so völlig aus den Augen verlieren, dass damit auch die Arbeitswelt sich ein wenig verbessern könnte in Richtung Familie. Und ganz ehrlich, ein bisschen mehr Familie tut uns allen doch gut. Das war's auch schon wieder für heute. Über eure Anmerkungen, Kommentare und auch Kritik freue ich mich auf meiner Seite www.businessmoms.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht es gut, eine schöne Zeit wünsche ich euch.